Servus Deutschrap, was geht ab? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von
Deutschrap Plus, dem Nummer 1 Podcast rund um Rap und Releases. Ja Leute, der Sommer geht los, er steht quasi vor der Tür, geht immer mal wieder kurz zurück, kommt dann aber wieder. Und deswegen wollen wir heute mal herausfinden, was denn die besten Deutschrap-Sommer-Party-Hits sind. Und dafür haben wir ein komplett neues Format für euch vorbereitet. Und heute tauchen wir ein in die Jahre 2005 bis 2012. Es wird eine richtige Zeitreise. Wir schauen uns nochmal an, was waren die größten Banger-Hits aus dieser Zeit. Es gibt Quizzes, es gibt spannende Hintergrundinfos, die ihr noch nicht kanntet. Und deswegen ganz viel Spaß mit der neuen Folge. Nach nur einem kurzen Spot geht's los. Let's go.
Werbung. Leute, es gibt Neuigkeiten. Erstens, Effect Energy hat eine neue Sorte. Pink Grapefruit heißt das Ding. Zweitens, es gibt jetzt einen Special Mixed Tray Effect Energy bei Amazon, mit dem ihr die neue Sorte ganz easy testen könnt. Perfekt für alle, die schon immer mal auf einen Schlag alle Effect-Energy-Sorten durchprobieren wollten. Mhm. Also wirklich von Classic Effect-Energy, von Sugar-Free über Effect-Energy, Black Acai und wie die ganzen Sorten Flavored-Energy auch heißen, bis hin zur neuen Sorte Effect-Energy Pink Grapefruit. 12 Dosen in einem Tray.
Yes, genau. Da könnt ihr also ein richtiges Effect-Energy-Tasting veranstalten. Und die 12 Dosen gibt es schon für 12,99 € zuzüglich 3 € Pfand. Den kriegt ihr natürlich wieder, wenn ihr die Dosen abgebt. Aber ihr könnt das Ganze eben super convenient jetzt auf Amazon bestellen. Checkt das Ganze mal ab. Und jetzt ganz viel Spaß mit der neuen Folge.
Werbung Ende. Ja, schön, dass ihr alle eingeschaltet habt. Mein Name ist Lennart, ich bin hier mit Sherwin. Herzlich willkommen zu unserem Deutschrap-Podcast. Und ja, ich glaube, überall in Deutschland war jetzt super gutes Wetter am Wochenende. Zwar hier und da irgendwie Sommergewitter, aber ich glaube, jetzt geht's los. Die Zeit, wo man nachts noch mit T-Shirt draußen chillen kann und tagsüber am liebsten die ganze Zeit am Pool, am See sein möchte, ist jetzt da. Und wir haben ja schon ewig lange vor, mal eine richtig gute Deutschrap Plus Party-Playlist zu machen, speziell für den Sommer, für draußen im Park vorglühen und dann feiern gehen oder für im Urlaub Party machen. Und das Ganze wollten wir dann mit einer Podcast-Folge begleiten, wo wir die besten Party-Songs all-time vorstellen. Aber irgendwie ist in den letzten Jahren so viel Musik rausgekommen, dass wir uns vielleicht an viele Songs auch überhaupt nicht mehr richtig erinnern können und gar nicht mehr alles auf dem Schirm haben. Und weil Deutschrap mittlerweile auch schon so viele verschiedene Phasen durchlebt hat mit so viel unterschiedlicher Musik, haben wir gesagt, wir möchten diese einzelnen Epochen, sage ich mal genauer betrachten und mit euch einen richtig geilen musikalischen Flashback machen in die letzten 20 Jahre Partymusik und Sommerhits im Deutschrap. Das Ganze haben wir in 4 Folgen aufgeteilt, die wir jetzt so über den Sommer verteilt rausbringen werden. Und heute ist es soweit und wir nehmen die erste Folge auf. Und zwar geht es um die Zeit zwischen 2005 bis 2012. Ich möchte auch gar nicht zu viel vorne wegnehmen, weil das ist ja eine ziemlich große Zeitspanne und wir werden da ja gleich eintauchen. Aber es sind so die ersten Schritte von Deutschrap Richtung Radio und Partybanger. Und in der zweiten Episode geht es dann um die Zeit zwischen 2013 bis 2017, also wie Deutschrap erste Versuche im Trap gemacht hat und sich dann 2016 sowieso mit Palmaus Plastik und der KMN-Gang für immer verändert hat. 2018 bis 2021 ist dann die dritte Folge, als es plötzlich völlig normal wurde, dass Deutschrap auf Platz 1 in den Charts gelandet ist, allen voran eben mit Capital Bras übertriebenem Hype. Und in der vierten Folge unserer Reihe und der letzten Folge geht es dann um den Zeitraum 2022 bis 2025. Der war ja vor allem von so Techno-Rap geprägt und irgendwo auch so Atzen-Rap wiederbelebt hat. Und ja, das mal so grob zusammengefasst. Also ihr bekommt über den Sommer verteilt hier 4 Episoden, in denen wir die Party-Songs von jeder einzelnen Deutschrap-Epoche durchleben können, reinhören können und viel interaktive Punkte auch mit drin haben. Und parallel dazu werden wir die Playlist immer mit aktuellen Songs, aber eben auch den Songs aus der jeweiligen Epoche füllen, sodass ihr über die nächsten Monate eine Hammer-Playlist bekommt für jede Sommerparty. Und ja, ich bin mega gespannt jetzt, wo die Reise hingehen wird und was wir alles so erfahren werden und welche Erinnerungen hochkochen werden. Ich weiß auch gar nicht, was mich heute konkret erwartet, weil Sherwin die erste Folge geplant und vorbereitet hat. Wir werden das immer so abwechselnd machen oder halt aufteilen, ne? Jeder bereitet mal eine Episode vor. Und yes, ich bin hyped. Kommt mit uns mit auf diese Deutschrap-Sommer-Playlist-Reise.
Auf jeden Fall. Und wozu ich euch gerne animieren möchte, wenn ihr jetzt mit uns diese Flashbacks durchlebt und euch fallen irgendwelche geile Sommerparty-Hits aus der Zeit ein, dann schreibt uns eine Nachricht, damit wir die inkludieren können in die Playlist. Wir werden auch noch genügend Umfragen, Abstimmungen, alles mögliche auf Insta dazu machen, dass wir eben zusammen diese Playlist befüllen. Und ich würde sagen, wir starten mal, wir tauchen ein und zwar in das erste Jahr von unserer Zeitreise und zwar 2005, damit ihr so ein bisschen wieder dahin zurückkommt, was war denn 2005? Da wurde Merkel zum ersten Mal gewählt, es war das Jahr, als Hartz IV eingeführt wurde, kann man sich gar nicht vorstellen und die Charts wurden dominiert von so Songs wie Schnappi, dem kleinen Krokodil, damals waren auch noch so Klingeltöne voll das Ding, also das war so ein richtiger Markt. Tokio Hotel, durch den Monsun, fettes Brot, Emanuela. Irgendwie habe ich auch da so Flashbacks noch von diesem Musikvideo, wo die so rummarschieren und so, irgendwie weiß ich. Aber was auch da besonders war, muss man sagen, deutsche Musik im Allgemeinen war davor nicht mehr so krass. Also war sehr stark halt von Amerika geprägt. Und das war dann so die Zeit, wo deutsche Mucke wieder so ein bisschen zurückkam. Aber wir sind ja bei Deutsche Plus, deswegen, was gab es denn so im Deutschrap-Bereich? Große Songs waren unter anderem von Kool Savas Das Urteil. Es war auch das Jahr, wo er das Album One mit Azad rausgebracht hat. Ich glaube, die Maxi-Single zu dem gleichnamigen Lied war eine meiner ersten Deutschrap-CDs überhaupt, die ich als kleiner Junge damals im Laden gekauft habe. Es war so die Zeit CCN 2. Flair hat die neue Deutsche Welle rausgebracht. Man erinnert sich vielleicht noch daran, es war so wie bei MTV, man saß vorm Fernseher, hat mitgefiebert und so. Agro-Ansage 5, Bushido, Staatsfeind Nummer 1. Aber was mir da auch aufgefallen ist, es waren einfach overall auch wirklich so weniger Rapper als heute. Also ist ja klar, aber da hat man es noch so richtig gemerkt. Es gibt Gott sei Dank eine Internetseite, die heißt deutschrapper.net. Big Shoutout dahin. Und die haben alle Alben aus dem Deutschrap, die man sich nur vorstellen kann, chronologisch zusammengefasst. Auch an dich, Lennart, wenn du deine Folge vorbereitest, ist das eine gute Quelle. Und da merkt man dann so ein bisschen, ey, damals war Deutschrap noch so, es gab so ein paar große, aber nicht so viele wie heute. Und auch ehrlicherweise war Deutschrap noch nicht Partymusik.
Ja, safe. Also wenn ich so daran denke, fällt mir sowas ein, was vielleicht in so eine Partyrichtung gehen könnte, wäre sowas wie so DJ Tomek mit Flair und Jihad mit so Jump Jump, weil DJ Tomek ja jetzt gerade auch irgendwie wieder so auftaucht.
Ja.
Und das ist aber sowas, wo man so ein paar Versuche mal gewagt hat. Oder ich fand's auch geil, dass du gerade Emanuela erwähnt hast, weil dieses Lied verknüpfe ich auch krass mit der Zeit. Das ist so wirklich so MP3-Player-Zeit irgendwie.
Ja, safe. Ich habe mir auch in der Vorbereitung nochmal das Video angeguckt von DJ Tomek, Flair und Jihad, Jump Jump, was auch so wild ist irgendwie, wo man sieht so ein Militärflugzeug, was geflogen wird von Sido, damals noch mit Maske und Harris, die so ein Joint rauchen. Im Laderaum ist DJ Tomek und dann ruft Flair ihn an und sagt so, ey, wo bleibst du? Die Mädels drehen durch. Und DJ Tomek springt dann mit so einem Fallschirm in den Club rein und dann so, Jump, Jump, neue Schwelle. So, es war so, ey, viel zu wild.
Stimmt. Aber stimmt, Sido und Harris, so als deine Lieblingsrapper, die haben auch hier und da mal so ein bisschen so partymäßige Moves probiert.
Ja. Aber ich finde, das ist auch nochmal ein guter Punkt, vielleicht um ein bisschen zu erklären, was wir so als Kuratoren der Playlist so vorhaben. Natürlich könnte man jetzt alle diese Songs reinmachen, weil es sind ja Party-Songs. Aber ich stelle mir irgendwie so vor, okay, wann höre ich diese Deutschraps plus Sommer-Party-Plays so irgendwie? Man ist im Park, hat eine Bluetooth-Box dabei oder macht so eine Hausparty oder man ist mit seinen Jungs oder Mädels im Urlaub und spielt es ab und so. Und wenn ich mir dann auch so aktuelle Tracks vorstelle, keine Ahnung, Sommergewitter oder sowas, und dann ist so Jump Jump mit dabei, ich glaube, das matcht nicht so ganz.
Ja, ich weiß, weißt was du meinst. Ja.
Es gab einen Song, der tatsächlich Anwärter wäre, und zwar die Firma, die eine 2005, die eine oder keine. Das geht noch so in diese smoothe Sommerrichtung, finde ich.
Auch sowas, weil es gibt ja so einen Unterschied. So, weißt du, so, keine Ahnung, egal, ob man das jetzt so krass feiert oder nicht, das ist so kein Song, den ich so privat mir so anhören würde.
Mhm.
Aber wenn der in so einer Playlist ist, das kennt so jeder und dann wird man da so zurückgeworfen in die Zeit und dann ist das so auch völlig fein, so, ne?
Ja.
Und deswegen gibt's da ja auch so unterschiedliche Vibes und ich glaube, insgesamt werden wir bei dieser Playlist dann halt auch mega viel einfach abdecken können und dann wird's halt manchmal so ein Nostalgielied werden. Ich bin jetzt auch gespannt, was du so mitgebracht hast, diese Folge, weil es ja auch eine ziemlich große Zeitspanne ist und viel wird dann aber eben auch das sein, was halt so in den letzten 10 Jahren irgendwie rauskam, weil das halt so der aktuelle Zeitgeist ist.
Safe. Nee, genau, deswegen bin ich schon sehr gespannt, was da am Ende in der Playlist landet. Übrigens, was ich noch herausgefunden habe, ich weiß nicht, also diese Die Firma, die eine 2005, ist schon so ein Song, der sehr krass in meinem Kopf ist. Irgendwie damals war das ja übel der Hype-Song. Und ich habe mich immer gefragt, warum der Die eine 2005 heißt. Zum Beispiel Flair Neue Deutsche Welle hat ja auch diese Jahreszahlung mit dabei. Und tatsächlich gab es von Die Firma, also von Die eine 2005, das ist tatsächlich ein Remake von einem Song, ebenfalls von der Firma, der bereits 1998 rauskam, also 7 Jahre davor. Kann man mal reinhören, wenn man Bock hat. Gibt's auf YouTube und ist ganz witzig, weil es ist so eine softere, ruhigere Version von Die eine, so ein bisschen musikalischer, keine Ahnung, ob es Sinn ergibt. Aber ja, okay, ich würde sagen 2005 dann doch eher Skip-Jahr, was die Playlist angeht, aber ich kann jetzt schon mal spoilern, 2006, da werden wir auf jeden Fall fündig. 2006 war nämlich das Jahr der FIFA-Fußball-Weltmeisterschaft im eigenen Land, Sommermärchen. Die Sportfreunde Stiller haben den Hit 54, 74, 90, 2006 rausgebracht. Grönemeyer, Zeit, dass sich was dreht. Einfach so Banger-Hymnen, die man heute noch, ja, sind heute immer noch so die Top-Tracks, wenn irgendwelche Fußball-Events sind, oder? Also.
Ja, safe. Ich meine, Grönemeyer wurde ja sogar letztes Jahr nochmal, hat ein Remake bekommen mit Soho Barney und so, ja.
Stimmt. Genau, es war auch das Jahr, als der Berliner Hauptbahnhof eröffnet wurde, als kleiner Random Fact. Und musikalisch war das Jahr geprägt von sowas wie Remi Demi von Deichkind, was ja in eine Party-Richtung geht. Bushido hat von der Skyline zum Bordstein zurück rausgebracht, wo auch so Songs wie Ghetto mit Echo Fresh drauf waren. Auch immer Gänsehaut bekommen, wenn das irgendwie im Fernsehen lief, weil dieses Musikvideo so heftig war irgendwie. Man hat so mitgefiebert mit diesem Jungen. Sido hat Ich rausgebracht. Massiv hatte sein Debüt, Wenn der Mond in mein Ghetto kracht. Bass Sultan Hengst hatte sowas wie Ich wäre so gerne Millionär. Und was ich auch witzigerweise noch gesehen habe, es gab die Battle-DVD Feuer über Deutschland 1, hosted by Kool Savas. Und das ist so witzig, das kann man sich auf YouTube angucken. Du erinnerst dich auch noch an Feuer über Deutschland, ne? Wo sie so gegeneinander gebettelt haben und so. Ich habe mir so ein paar davon reingezogen. Es gibt halt diese ersten noch. Und da hat man auch so gemerkt, auch damals wollten, glaube ich, viele Jugendliche Rapper werden. Genauso wie heute. Nur heute ist so der Unterschied, es ist relativ leicht, irgendwie diese Reichweite zu bekommen oder weil man eben soziale Medien hatte. Das gab es damals ja gar nicht. Und da hat man so voll gemerkt, finde ich, bei diesem Feuer bei Deutschland, dass so Rappen damals noch mehr wie so ein Skill war, wie so ein Instrument, was man so erlernt hat, dass man so wirklich so flowen konnte auf den Beat, wie man Parts baut und sowas, weil man eben nicht die Möglichkeit hatte, sich ein Beat zu ziehen von YouTube und dann darauf, weißt du, so, es war noch mehr wie so, man hat richtig gemerkt bei diesem Feuer bei Deutschland 1, dass die so, die sind da hingekommen und haben ihren Skill gezeigt und so, das war sehr, sehr, sehr witzig zu sehen. Aber ich würde sagen, wir lüften mal den ersten Hit und ich kann ihn einfach mal abspielen, weil das ist für mich so der erste Song, der muss einfach in die Playlist und wir hören mal rein.
Flavor, letztes Jahr angezeigt, Tunis, Goldrapper, blaues Licht, Rambo 3, Cordon Sport, Massenmord, Schutzgeld, Paytime, Tempelhof, Schöneberg, Amstaff, K-Line, Ghetto Clip, Viva Plus, TRL, MTV, Berlin, Neukölln, Abu Chaka, Family, Sonny Black, Prototyp, Nemesis, Taliban, Araber, Terrorist, Anführer, Genghis Khan.
Krass, ja Mann. Ich hab den irgendwie gar nicht kommen sehen, weil ich den, glaube ich, so von meinem Feeling aus her, glaube ich, jetzt gar nicht in diese Sommerplaylist eingeordnet hätte. Aber es stimmt schon, es ist halt einfach so ein, auch so dieser Nostalgie-Ding und wir sind ja hier deutsche Podcast, deutsche Plus, so, es muss ja nicht alles so dieses Hardcore-Party-Richtung direkt gehen. Ja. Deswegen, das ist krass, Alter.
Ja. irgendwie ist das auch so ein Song, der mich immer, es gibt so manche Lieder, die triggern bei mir im Kopf so, dass ich gerne in dieser Zeit auch ein bisschen älter gewesen wäre, als ich es war, weil ich habe dann erst später mitbekommen und irgendwie dieser Song löst bei mir so Erinnerungen aus, die ich gar nicht erlebt hatte. So wie, ja, man sitzt mit seinen Jungs auf der Parkbank, hört diesen Song, die Sonne knallt irgendwie. Also ich weiß, irgendwie so. Und zu der Zeit waren wir noch ein bisschen jünger.
Safe.
Ich habe an der Stelle das erste Quiz für dich mitgebracht. Mhm. Und zwar habe ich einen kleinen Fun-Fact zu dem Song erfahren. In dem Lied rappt Bushido ja, ich bin für Berlin, Hertha BSC. Und zeigt damit, dass er eben Fan von Hertha BSC ist. Mhm. Später, also ein Jahr später sogar nur, wollte er dann diese Zeile aber durch einen anderen Verein ersetzen. Und er hat damals in einem Interview, hat er quasi zwei Vereine genannt, die mögliche Kandidaten wären, um Hertha BSC zu ersetzen. Mhm. Ja, wir lösen das gleich auf. Und du sollst raten, was waren die beiden Vereine, die zur Auswahl standen, um Hertha BSC aus dem Song Sonnenbank Flavor zu kicken, ja? Waren es A, Schalke 04 und Werder Bremen, B, Bayern München und der erste FC Magdeburg oder C, Dortmund und Eintracht Frankfurt? Beziehungsweise oder, also dazwischen, also du weißt, dieses Paar. Eines der Paare hat er genannt. Schalke, Bremen, Bayern, Magdeburg, Dortmund, Frankfurt.
Also ich weiß, dass Bushido später mal Bayern-Fan war oder so Bayern-Sympathien hatte. Deswegen würde ich jetzt einfach darauf gehen. Ich hätte aber keine Ahnung gehabt, wenn ich das jetzt selber sagen müsste, hätte ich keine Ahnung gehabt, welcher Verein noch. Aber auch Magdeburg kann ich mir gut vorstellen. Ist ja nicht so weit von Berlin entfernt. Deswegen würde ich auf B gehen, Bayern und Magdeburg. Auch wenn das so nicht, das muss ja auch passen vom Reim her eigentlich in die Zeile.
Stimmt.
Aber ja, ich bin gespannt.
Ey, das ist ein guter Punkt, ne? Und zwar, die Auflösung ist, Bushido hat damals, also ein Jahr nach Release von Sonnenbank Flavor, im The Dome Magazine die folgende Aussage getroffen. Ja, ich bin Fußballfan, aber nicht mehr von Hertha BSC. Die haben mich in dieser Saison richtig enttäuscht. Hertha kann mir jetzt gestohlen bleiben. Ich glaube, ich werde auch meinen Text von Sonnenbank Flavor ändern und statt Hertha BSC lieber Schalke 04 oder Werder Bremen einsetzen.
Krass.
Ey, und das Witzige ist, dass er tatsächlich dann wiederum ein Jahr später anscheinend Bayern-Fan wurde. Das gibt es irgendwie im Wikipedia-Artikel, dass der so dauernd seinen Fanverein geändert hat, ja. Aber was du eben richtigerweise gesagt hast, ich bin für Berlin, Hertha, BSC. Ich bin für, was ist Schalke? Schalke ist, also welche Stadt ist Schalke?
Gelsenkirchen nochmal? Ist das eigentlich.
Ich bin für Gelsenkirchen, Schalke 04. Ja, ich bin für Werder Bremen.
SV Werder Bremen, würde noch passen, SV Werder Bremen.
Aber Bremen hat dann ja auch
Hat eine andere Wendung genommen. Wäre jetzt auch hart, wenn er das wirklich umgeändert hätte. Hätte er nochmal zurückwechseln müssen oder so.
Ey, viel zu geil. Ja, Mann. Nee, aber das ist mal ein guter Song. Was für mich noch voll in dieser Zeit ist, es war diese Zeit von Prison Break und da kam der Song raus von Adel Tawil und Azad, dieses Prison Break Anthem. Mhm. Ich hole dich da raus. Das ist für mich auch so ein Sommerlied, weil ich es im Sommer gehört habe, aber nicht so partymäßig jetzt, so wie der Sonnenbank-Flavor. Okay, dann machen wir weiter mit unserer Zeitreise. 2007, die Mehrwertsteuer steigt von 16% auf 19% und ein absoluter Banger, das Rauchverbot tritt in Kraft in öffentlichen Einrichtungen. Davor, man durfte einfach überall rauchen, in jeder Bar, crazy. Restaurant, was weiß ich so. Ja. Und da hat es langsam begonnen, 2007, dass man dann, ne, dass es Raucherräume gab und so. Und eine Innovation, die später noch sehr stark beeinflussen wird, wie wir Musik konsumieren. 2007 hat auch Steve Jobs das iPhone vorgestellt. Musikalisch wurde das Jahr dominiert von einem Song, und zwar von DJ Ötzi und Nick P. mit Einen Stern. Und dieser Song war 9 Wochen auf Platz 1. Und hier kommt direkt meine nächste Quizfrage. 9 Wochen auf Platz 1, das war damals crazy, also das war wirklich so Rekordding und ich finde, also wenn man sich daran zurückerinnert, das war ja wirklich, dieses ganze Jahr war von diesem Song irgendwie geprägt, aber der Song, der wahrscheinlich die längste Zeit auf Platz 1 war, während wir unseren Podcast haben, ist ja Komet von Apache und Udo Lindenberg. Und meine Frage ist, nachdem wir jetzt eben das mit den 9 Wochen erfahren haben, wie viele Wochen war Komet von Apache und Udo Lindenberg auf Platz 1 in den Charts? Waren es 14, 18 oder 21 Wochen?
21 Wochen.
Richtig. Sehr gut. Ja, es waren 21 Wochen und dann, was man auch noch dazu sagen muss, 9 Wochen auf Platz 2, weil wir erinnern uns auch daran, es war immer so, der war dann auf Platz 2 und nächste Woche wieder auf Platz 1. Und damit war der Song halt 30 Wochen lang auf Platz 1 oder 2, also mehr als ein halbes Jahr lang, war dieser Song auf Platz 1 oder 2. Das ist so crazy. Ja, ansonsten, es war so die Zeit, wo KIZ diesen Song Spast released hatte. Kollege hatte sein Debütalbum Alpha Gene. Also davor gab es ja diese RBA Battles, aber das erste Mal, dass man wirklich eine Kollege-CD im Laden kaufen konnte, war 2007. Was partymäßig wirklich geknallt hat, waren Culture Candela mit ihrem Hit Hammer. Der war 6 Wochen auf Platz 1 und wurde sogar offiziell zum Sommerhit des Jahres ausgezeichnet.
Ach was, ja. Das ist ja, glaube ich, immer so. Letztes Jahr war das ja zum Beispiel von Shirin David Bauch, Beine, Po der Sommerhit des Jahres. Und da wird dann so ein gewisser Zeitraum genommen, halt so die Sommermonate. Ich nehme jetzt mal an, sowas wie so Juni, Juli, August oder so. Und dann wird geschaut, okay, in diesem Zeitraum, wie häufig war da ein Song auf Platz 1. Und ich glaube, das wird dann aber trotzdem auch noch mal festgelegt. Also ich weiß gar nicht, ob es dann nur zahlenbasiert ist, sondern es ist dann trotzdem noch mal auch so eine individuelle Entscheidung, wo aber halt so natürlich auch faktenbasiert geschaut wird, wie so performt hat. Krass, Junge, diese Culture-Candela-Zeit war auch zu heftig.
Viel zu wild. Aber wenn ich hier den Gegencheck mache, so ich sitze jetzt im Park, wir haben die Deutsche Plus Sommer-Playlist, da läuft zu mir so Sonnenbank-Flavor, aber auch sowas wie Sommergewitter, passt, aber du bist Hammer. So,
es gibt so Musik, die ist nicht mehr so zeitgemäß irgendwie, hört sich dann nicht mehr so cool an, aber damals habe ich viel, also was heißt viel, das war ja damals auch richtig schwierig überhaupt an Musik ranzukommen, vor allem wir waren damals, keine Ahnung, 12, 13 Jahre alt oder so. Da hattest du ja auch nicht unendlich viel Geld zur Verfügung, um dir die ganze Zeit CDs zu kaufen, sondern du musstest irgendwie schauen, was du mit deinem Taschengeld machst. Und ich hatte aber so paar Songs von denen mir halt runtergeladen über so dieses legendäre Programm LimeWire, falls das noch jemand kennt, so dieses grüne mit diesem gelben Logo und so. Und da war es dann aber auch immer voll der Kampf, das von da halt runterzuladen, dann manche Songs gab es da nicht und so. Und ich hatte so in Anführungszeichen viel Musik auch von Culture Candela, also jetzt nicht nur Hammer oder was dann sonst noch von denen so rauskam, sondern auch so ein paar unbekanntere Lieder. Eigentlich wäre es ein kompletter Film, sich mal ein Album von denen anzuhören aus der Zeit, weil das habe ich nie gemacht, aber ich kann mich auch an ein Lied erinnern, das hieß so Geile Sau und das habe ich wirklich noch so Erinnerungen, wie ich irgendwie so im Auto gefahren bin, irgendwie hinten saß, meine Mutter ist gefahren und ich hatte das aber so auf meinem MP3-Player, habe so diese Lieder so gehört, so. Also ey, geil. Zu wilde Zeit.
Geil. Ja, das war echt auch so diese Bravo-Zeit und sowas. Ja, also damals waren halt, das war halt cool, das war angesagt. Es gab auch noch nicht so Social Media so viel, deswegen man konnte auch noch so peinlich sein, so Songs wie Hammer fühlen, dazu tanzen auf Schulfeier oder was weiß ich was. Weißt du, also
es war geil, noch nicht alles cringe, geil.
Ja. Was da ein Song ist, den ich viel gehört habe, der dann doch eher so in unsere jetzige Forschung von Rap geht, ist so Bushido und Chakusa mit Eure Kinder. Es tut mir leid, wenn ihr meint. So, das war aber.
Ja, aber kein Sommerhit.
Nee, also, nee. Ja. Aber gut, würde ich sagen, machen wir weiter. Wir haben ja noch einige Jahre vor uns. Und zwar 2008. Finanzkrise war das Event, was das Jahr geprägt hat. Schlecker gibt die Insolvenz bekannt. Auch crazy irgendwie. Das gehört auch noch zu dieser Erinnerung, die ich nie hatte mit Bushido, Sonnenbank-Flavor und bei Schlecker irgendwas kaufen. So, es ist so Sommer, du kaufst ein Eis bei Schlecker oder sowas. Das war damals noch so ein Ding. Dann Schlag.
Bei Schlecker wurde vor allem geklaut auch.
Da wurde vor allem auch geklaut. Ja. Jetzt kann man es ja mal sagen.
Also. Ich meine, deswegen gab es ja 2008 nicht mehr.
Dann Schlag den Raab hatte damals sein Debüt. Auch crazy, gibt es ja gar nicht mehr irgendwie, aber der hatte da sein Debüt. Dann Spotify hat mit der Beta gestartet, aber das hat keiner von uns so mitbekommen. Das war noch nicht die Spotify-Zeit, das hat nur da offiziell mal gestartet, genauso wie Soundcloud und so weiter. Aber das Jahr war vor allem geprägt von zum Beispiel Timbaland und OneRepublic mit Apologize. Und da weiß ich noch, ich hatte in diesem Jahr das erste Mal einen iPod Touch. Und genau, was du gerade beschrieben hast mit LimeWire, damals, also man konnte auf den iPod nur Musik über iTunes laden. Mhm. Allerdings konnte man in iTunes sowohl Songs kaufen als auch Songs, die man schon hatte, reinziehen. Und deswegen haben natürlich alle Kiddies sich die Songs illegal nach wie vor runtergeladen, dann aber in iTunes rein ein schönes Cover aus dem Internet geholt und ja, dazu Mann. Gemacht und dann auf den iPod Touch. Und dann hatte man dann sah das aus, als hätte man ganz viele Lieder gekauft bei iTunes. Und da war zum Beispiel Apologize von Timbaland und One Republic war eins, was ich sehr viel gepumpt habe in dem Jahr. Aber es war auch die Zeit von Sido, Ich und meine Maske auf Platz 1. Favorite hat Anarcho rausgebracht. Die 187 Straßenbande, den Sampler 1, also der hieß 187 Straßenbande, gab auch so das erste richtige Album. Also davor gab es, glaube ich, so Feature-Dinger, aber so, dass alle zusammen waren, war das, glaube ich, so das erste Mal. Und dann
was aber keiner mitbekommen hat. Also,
ja, ne, ja, ja,
das
ja,
hat einfach
genau.
Niemand, jetzt im Nachhinein ist das ein geiler Fun-Fact, aber es hat einfach ja. Niemand mitbekommen damals. Ja.
Ja. Ja. Und hier kommt meine nächste Quizfrage und auch, sie passt genau zu dem, was du gerade gesagt hast. Mhm. Es hat keiner mitbekommen. Und zwar, in diesem Jahr hatte zum Beispiel Farid Bang sein Debüt mit Asphaltmassaker. Mhm. Nate 57 hatte sein Debüt mit Willkommen auf St. Pauli. Aber welcher Rapper hatte noch 2008 sein musikalisches Debüt? Und es war wirklich anders, als man's gedacht hat. Es ist A, Haftbefehl, B, Chelo und Abdi oder C, Animus.
Boah. Was meinst du mit musikalisches Debüt? So wirklich erstes
CD.
Album?
Ja.
Ja. Es kann nicht Haftbefehl sein. Sein erstes richtiges Album kam 2010 raus mit Aslak Stereotyp. Und Chelo und Abdi waren auch, die hatten dann irgendwann so in dem Jahr, glaube ich, Mietwagen-Tape rausgebracht oder so Anfang 2011 und 2012 dann Hinterhof-Jargon, also es war so ein bisschen später und das haben wir ja auch so voll mitbekommen. Mhm. Deswegen kann es eigentlich nur Animus sein, bestimmt sowas wie so der Kugelschreiber 1 oder so.
Ey, das habe ich gestern auch gesehen, irgendwie, ich weiß nicht, also ich bin halt kein Animus-Hörer so oder so, was ist das für ein wilder Albumtitel, der Kugelschreiber aber so getrennt, wieso kennst du das überhaupt?
Ey, keine Ahnung, ich weiß nicht genau, ich glaube, das ist aber auch so ein bisschen so Meme-Material, was so, manchmal so auf Twitter unterwegs ist, ja.
Okay, geil. Okay, wir lösen es mal auf und zwar tatsächlich, ich habe gesagt, es ist überraschend, ne? Keiner hat das mitbekommen, so wie du es eben zu 187 Straßenbande gesagt hast. Mhm. Und zwar war es tatsächlich Haftbefehl. Der hat nämlich auf dem Album Kapitel 1 Zeit für was Echtes von Echte Musik, das war wie so eine Rap-Crew, die von Jonesman geleitet wurde, hatte er sein Debüt. Und das war wirklich so ein Album, wo so die, das waren so vier Artists, glaube ich. Und Haftbefehl war eben so einer, der auch so auf dem Cover drauf ist, da war zum Beispiel auch ein Song drauf, der hieß Haft und sowas. Und anscheinend war Jonesman, der hat die Mucke von ihm bekommen und war so begeistert, dass er ihn dann mit aufgenommen hat. Und das war quasi so das erste musikalische Album von Haftbefehl. Wenn auch kein Soloalbum, aber crazy, ne? Hatte ich auch nicht auf dem Schirm.
Ja, okay, dann war es so Sampler-mäßig. Hatte ich auch vergessen gehabt jetzt, aber ja. Da gibt auch einen Minuspunkt für die Fragestellung.
Aber jetzt gibt es mal wieder einen Sommersong und zwar, es ist ähnlicher Vibe wie der Sonnenbank-Flavor, aber den hier finde ich, der gibt mir schon so sonnige Vibes.
Du hast gesagt, dass du mich magst, dass du nicht fragst, nur handelst, auch wenn's dir nicht gefällt. Und das ist ganz bestimmt nicht wegen dem Geld. Such dir einen Stern aus, ich besorg ihn für dich. Du bist das Ein und das Alles. Für mich, für dich würde ich sterben, Carmen. Glaub mir, eines Tages hol ich dich da raus. Für dich würde ich sterben, Carmen. Dann geht für dich die roten Lichter aus.
Ja, Mann, sehr, sehr nice. Kann ich mir sehr gut vorstellen in der Playlist auch.
Ja, Mann, auch so geil. Also ich habe das Musikvideo jetzt nochmal geguckt. Einfach so, also es ist halt so sonnig. Carmen legt sich so mit ihrem Handtuch an den Strand und Sido fährt dann durch so eine sonnige Strandgegend, glaube ich, aber auch teilweise durch Berlin. Und Sido nach wie vor mit seiner verchromten Maske, die in der Sonne glänzt, in einem BMW Cabrio, der ebenfalls verchromt ist. Und dieses Bild ist einfach, weißt du, unter anderem wegen solchen Dingern hat man einfach von Sido so ein heftiges Bild im Kopf, weil der einfach damals so ein Vibe erzeugt hat. Ja. Also Das ist schon
und halt krass. Auch immer so, ja, witzige Texte und auch Texte, die man aber damals, zumindest ich glaube ich, wenn ich mich so zurückerinnere, beim ersten Mal hören oder bei den ersten Malen, wo man die Lieder so gehört hat, noch nicht so komplett gecheckt hat. So, ne? Weil ja. Wie solltest du das so mit 13, 14 so checken, worum geht's da jetzt eigentlich wirklich? Und ja, okay, der hat sich jetzt in jemanden verliebt, irgendwie war im Puff und hat sich da an jemanden verliebt. So, das checkst du dann erst so ein paar Jahre später so und dann so voll der Aha-Moment, so irgendwie bei allen Sido-Liedern gefühlt, so sei es mein Blog, sei es Carmen, sei es was weiß ich, was es noch so alles gab. So. Aber ja, Mann, das hat schon krass geprägt.
Irgendwie gibt mir der Beat, den man gerade gehört hat, auch so voll so Talkshow-Vibes, wie so Brit oder so. Mhm. Da waren immer so diese Sounds mit drin und das war ja auch voll die Zeit, als so Talkshows so den Hype hatten und da immer diskutiert wurde und wer ist der Vater, was weiß ich was, Detektor-Test und sowas. Ne?
Also das ist ja eh auch das größte Mysterium von Deutschrap. Warum gibt es so viele Deutschrapper, die vor ihrem Hype in einer Talkshow, also in so einer, jetzt nicht Talkshow im Sinne von, die wurden da als Promis eingeladen, sondern waren da halt so eine random Person, ne? Irgendwie so Farid Bang mit Lampenfieber, dann ja auch so einen Algier oder so, dann
Frauenarzt.
So wie, wieso? Wieso war das so?
Ist so. Ja, ich glaube einfach, wenn du damals so ein krasser Macker in deiner City warst und du wolltest so ein bisschen so Aufmerksamkeit oder so, wie gesagt, es gab nach wie vor kein Social Media so in der Form, wie wir es heute haben, dann bist du halt, ne, dann bist du vielleicht mal in so eine Talkshow gegangen oder so. Deswegen, sowas wäre halt heute auch, glaube ich, nicht mehr umsetzbar, weil die Leute zu sehr vorsichtig sind, was, also weißt du, ich meine, damals, es gab halt Talkshows, sonst gab es nicht viel, wie du von einem kleinen Kreis an viele Leute so gekommen bist. Also,
ja, jetzt habe ich das Gefühl, dass halt viele Leute, die Influencer werden wollen, die gehen jetzt so zu Reality-TV-Formaten. Oder eben auch so bei so YouTube-Sachen machen die dann mit, wenn die halt irgendwie ein bisschen Reichweite für ihr Instagram bekommen möchten.
Ja, true. Aber gut, da können wir eigentlich direkt anknüpfen. Und zwar, wir springen ein Jahr weiter, 2009. Wir haben mit Merkel angefangen, wir machen mit Merkel weiter. Sie wurde zum zweiten Mal gewählt. Das Jahr war unter anderem dadurch geprägt, dass die Schweinegrippe in Deutschland ausgebrochen ist. Mhm. Und YouTube war so langsam am Kommen. Vor allem gab es dann Vivo, oder also V-E-V-O, Vivo. Und das habe ich auch jetzt erst so ein bisschen gecheckt. Anscheinend war das so, dass sich viele Major-Labels zusammengetan haben und diesen YouTube-Kanal gegründet haben. Vermutlich irgendwie haben die dann Deals mit YouTube gemacht oder sowas, weil es darum ging, hey, da ist sowas ganz Neues für uns. Wir wissen, wie Radio funktioniert, wir wissen, wie CDs funktioniert und wir wissen, wie zum Beispiel so MTV oder so funktioniert. Aber dieses YouTube ist jetzt was ganz Neues. Was machen wir damit? Und da haben die sich zusammengetan und über diesen Kanal gebündelt die ganzen großen Musikvideos veröffentlicht. Ich weiß noch, zu der Zeit habe ich viel so Ami-Rap gehört, so Lil Wayne und sowas. Und in dem Zug, also da gab es immer dann die hochqualitativen Videos, aber das war auch die Zeit von diesem miesen GEMA-Beef und die GEMA hat fast alles sperren lassen und wer zu der Zeit so in unserem Alter war, erinnert sich sicher daran, dass man mal ein Musikvideo gesucht hat, man sieht so Thumbnail, es sieht perfekt aus und sich, uff, jetzt dieses Video gönnen, du klickst drauf und dann kommt diese gesperrte Meldung, das war immer komplett Krise.
Da kann ich mich auch noch dran erinnern, da gab es dann so ein paar Schüler-VZ-Gruppen oder dann auch später Facebook-Gruppen, die so irgendwie benannt waren und so dieses, sag ich mal, Meme aufgegriffen haben mit diesem, mit dieser YouTube-Benachrichtigung und so weiter.
Ja, stimmt. Stimmt.
Sehr krass, also weil die haben das wahrscheinlich dann auch krass mitgeprägt, nehme ich mal an, dass überhaupt nicht die Idee erstmal da war, dass Artists einen eigenen Channel bekommen, sondern dass alles halt immer über Labels läuft oder, was ja voll damit zusammenhängt, dass heute noch der Hiphop.de-Channel, der 16-Bars-Channel, Backspin-Channel überhaupt so groß sind, weil die haben damals, die ganzen Musikmagazine haben ihre YouTube-Channel gemacht und dann lief ja erstmal die Musik, also für die Rapper war es dann wichtig, so ey, kann ich mein Video über 16-Bars rausbringen, über Hiphop.de und so lief das ja erstmal irgendwie von 2009 an.
Ja, true. Ja, man, safe. Und auch da eigentlich ganz gut, du hattest ja eben schon so LimeWire und alles angesprochen und so, das war so alles diese Zeit, wo von illegalen Downloads hin zu Streaming es so ein bisschen ging. Und hier ist meine nächste Quizfrage an dich. Und zwar war 2009 das Jahr, wo digitale Umsätze in der Musikindustrie 20% vom Marktanteil erreicht haben. Das heißt, wenn man alles zusammennimmt, also zum Beispiel physische Verkäufe, aber auch Konzerte und so weiter und das, was eben heute natürlich sehr, sehr groß ist, digitale Umsätze, das hat da im Moment 20% erreicht, heißt 80% war dann der Rest. Meine Frage an dich ist, 2024 im letzten Jahr, wie waren da die Anteile? Welchen Anteil haben physische Verkäufe an den Gesamtumsätzen der Musikindustrie gehabt? Waren es 9, 16 oder 22%?
Okay, also 2024 physische Einheiten, das kann CD, Vinyl sein, Boxen, ja. Das ja. Alles, ne?
Ja.
Und C war das höchste mit 22%.
Genau, 9, 16 oder 22.
Boah, ich denke B oder C. Okay, ich geh auf B, 16%.
Schon wieder richtig. Es sind 16%. Yeah, yeah, yeah. Aber trotzdem krass, wenn man überlegt, also ne, also das, da gibt es dann so einen Chart irgendwie, da sieht man das und zum Beispiel so Live-Auftritte ist ein relativ kleiner Anteil an den Gesamtumsätzen irgendwie. Es gibt auch nach wie vor 2,8% so digitale Downloads, wahrscheinlich wenn Leute auf iTunes was kaufen oder sich das Album irgendwie so runterladen. Und 16,4% machen physische Verkäufe aus. Krass, wie sich das geändert hat, seit 2009 einfach mehr als umgedreht sozusagen. Irgendwie.
Safe. Vor allem halt auch, wie kurz dann diese iTunes-Ära war. Also das war ja wirklich so dieses Überlappende zwischen so, fuck, die ganze Musikindustrie ist am Arsch, weil alle das illegal downloaden, dann so man probiert dieses iTunes-Ding zu machen und plötzlich ist dann Streaming da.
Stimmt. Aber gut, schauen wir uns mal an, was ging so in der Musikwelt. Es war das Jahr, als Peter Fox Stadtaffe released hat. Jan Delay hatte seinen Hit Oh Johnny. Dann auch, nachdem wir jetzt so viel über Agro Berlin gesprochen haben, war 2009 auch das Jahr, in dem Agro seine Trennung bekannt gegeben hat. Zeitgleich haben Kollega und Farid Bang Jung, Brutal, Gut aussehend, also in Klammern 1 rausgebracht. Es gab auch Chronik 2 von Casper, Favorite, Kollega und Schimmel mit so Hits wie Mittelfinger hoch. Culture Candela haben Monster rausgebracht und die Atzen haben ihren ersten Mega-Hit gelandet mit Das geht ab. Also für mich irgendwie auch jetzt, wenn man so das liest, voll schwer vorstellbar, dass das alles so die gleiche Zeit war. So Stadtaffe, Atzen, Monster, yeah. Jung, Brutal, Gut aussehen. So, hä, was ist so?
Safe. Stimmt, aber eigentlich so, ne, weil wir ja so uns in diesem Party-Kontext auch sehr stark bewegen. Da ging einiges so in die Richtung mit Kalscher Candela, die Atzen. Das war ja plötzlich wirklich auch vor allem die Atzen ja von Frauenarzt und Manni Mark, die davor so diesen Berlin-Crime-Rap gemacht haben, dass die plötzlich so ein Ding dann wagen, weil es halt die Masse auch angenommen hat. Also irgendwo war da halt ein Markt dafür und deswegen ist man da dann halt vorgeprescht und hat genau das gemacht. Aber genauso halt auch beim Straßenrap so viele neue Leute zu der Zeit hochgekommen.
Ja, safe. Und ich finde, man merkt auch richtig, dass einfach das, was heutzutage so gang und gäbe ist, wenn man sagt, ey, okay, es ist Sommer, wann kommen die Sommerhits raus? Wann released Pashanim, wann released Chiago und sowas? Das war da noch nicht so ein Ding. Damals gab es halt so Deutschrap und das war halt einfach Gangsterrap. Ja. Und es gab Partymusik. Und das waren aber so zwei getrennte Sachen irgendwie. Safe. Also deswegen auch, ehrlicherweise muss man sagen, dieses Jahr, was unsere Playlist angeht, wenn wir jetzt mal Atzen und Culture Candela sowas ausklammern, fast auch ein Skip-Jahr. Nate hat Blaulicht released, das würde noch so ein bisschen reinpassen. Das ist deine Aussicht. Aber es ist auch nicht so der Sommersong.
Ich finde, da merkt man auch, wie mittlerweile die Grenzen halt auch verschwimmen, weil Deutschrap so vielfältig geworden ist. Damals hat man ja gar nicht darüber gesprochen, dass Culture Candela, Peter Fox oder die Atzen, dass das wirklich was mit Deutschrap zu tun hätte. Also überhaupt nicht. Das war so kein Thema, weil Deutschrap halt Gangster und Straße war. So, das war halt Deutschrap. Da hast du nicht darüber also es war eine ganz klare Abgrenzung. Und heute gibt's halt so viel Unterschiedliches, dass man halt zum Beispiel jetzt, ne, wir haben auch über einen Peter Fox berichtet, als der sein Comeback hatte und hatten hier und da mal ein Lied von ihm mit drin.
Ja, true. Nee, vollkommen richtig. Also damals war das einfach noch viel krasser getrennt. Und vielleicht im nächsten Jahr wächst es vielleicht so ein bisschen mehr zusammen, denn 2010, das war das Jahr, was vor allem in den Schlagzeilen von der Euro-Schuldenkrise geprägt war, erstes Griechenland-Hilfspaket, aber auch die WM 2010 in Südafrika, wo Deutschland den dritten Platz geholt hat. Es war vor allem aber das Jahr von den Public Viewings. Da wurde das so richtig, richtig big und professionell und jeder war da, war auch so Baba-Team, so Klose, Özil, Schweinsteiger, Poldi und so, die ganzen Legenden, Müller, Neuer und sowas. Ja, also war richtig, richtiges Top-Team. Vielleicht Most Iconic Team, was man so hatte, irgendwie war schon sehr, sehr geil. Lena gewann den Eurovision Song Contest mit Satellite. Und Musikstreaming ging langsam los. Das war so die Zeit, es gab noch kein Spotify, aber ich weiß nicht, ob du das jetzt so fühlst. Es gab so Simfy, Juke, Deezer und sowas. Und ich weiß noch genau, damals hat so, mein Papa ist so sehr tech-affin und der hat mir dann immer so irgendwie so Abo geholt dafür, dass man Mucke hören konnte. Und wir haben das dauernd gewechselt. Irgendwie so Mediamarkt hatte so einen eigenen Musikstreaming-Dienst. O2 hatte, glaube ich, einen eigenen. Und damals war es noch nicht so, dass die Kataloge überall gleich waren, so wie heute. Das heißt, ob du jetzt Apple Music oder Spotify nimmst, ist wurscht. Bei beiden sind alle Alben, ja. Damals war es wirklich so, wenn du den Musikstreaming-Dienst gewechselt hast, war auf einmal so, so Alben, die ich lieb, aber die es gar nicht gab bei dem anderen und sowas, ja.
Yeah.
Also da ging das so langsam los.
Boah, dann wart ihr aber kranke Pioniere auch. Also ja. Ich weiß, dass ich damals so die Alben, die zu der Zeit rausgekommen sind, die habe ich safe noch über iTunes gekauft und das verknüpfe ich so voll mit so iTunes-Hochphase. Und erst so echt paar Jahre später hatte ich dann so mit meinem Mobilfunkanbieter so einen Kooperation, wo dann sowas wie Napster oder so dabei war und dann war es aber genauso, wie du gesagt hast, da war dann noch nicht alles und das hat dann erst so ein bisschen gedauert, bis du wirklich dann so, okay, ey, eigentlich hast du halt Spotify, wenn du einen Streaming-Anbieter hast, so, ja.
Ja. Ja, genau, okay. Und es war musikalisch, wir sind 2010, du hast es eben schon richtig gesagt, Haftbefehls Debüt, Soloalbum, Aslak Stereotyp kam raus. Flair hatte so Banger wie Flairs guter Junge, was, glaube ich, das erste Album war, wo ich wirklich so hooked war mit so Frank White, jagt dich mit dem BMW und so. Raf Camora, Therapie nach dem Album. Contra K hatte sein Debütalbum Dobermann. Die Atzen haben mal wieder einen Banger gelandet mit Disco Pogo. Und es gab ein Lied, das meiner Meinung nach so Deutschrap-mäßig das Jahr dominiert hat, und zwar das hier.
Ich habe gehört, du hast noch nicht mal einen Schulabschluss. Ich frag mich, was du überhaupt hast.
Was ich hab?
Ich hab Style und das Geld. Ich hab all das, was den Fotzen so gefällt. Hier, yeah. Ich hab Style und das Geld. Ich hab all das, was den Fotzen so gefällt. Hier, yeah. Ich hab Style und das Geld. Ich hab all das, was den Fotzen so gefällt. Hier, yeah. Ich hab Style und das Geld. Ich hab all das, was den Fotzen so gefällt. Hier,
yeah. Stimmt. K1 ist ja auch wirklich einer, der eigentlich krass auch Party-Rap geprägt hat. Ich hatte den jetzt so gar nicht so auf dem Schirm, aber eigentlich, wenn wir vielleicht auch gleich noch ein bisschen sprechen, weil das auch noch in die Zeitspanne reinfließt, aber der war ja da krass unterwegs und hat das so nach vorne gebracht und Deutschrap auch in so Clubs gebracht, so, ne?
Safe. Ey, es war halt auch so das Jahr von Berlin Most Wanted, also Kollabo-Alben zwischen Flair, K1 und Bushido. Das war voll mein Ding, ich hab's geliebt irgendwie. Also mittlerweile, ich habe mal geguckt heute, die haben, glaube ich, noch knapp 40.000 monatliche Hörer. Also in der einen oder anderen Playlist hat sie noch einen Song von denen irgendwie versteckt. Also die haben 40? die haben dazu eben so einen eigenen Artist-Account sozusagen, die drei zusammen, ne? Aber das war halt, das war wieder so eine neue Ära irgendwie. Das war dann dieses mit so Moncler-Jacken und Berlin und ich weiß, also irgendwie war das so eine neue Ära, wo dann K1 dazu kam. Auch hier muss man ehrlicherweise sagen, das war ein Song, also, den hätte man damals auf Bluetooth-Box im Park gehört. Heutzutage eher nicht mehr.
Safe. Ey, das ist wirklich dieser so, wie sich Gesellschaft wandelt auch. Und so, wenn so ein Song auf einer Party kommt, dann scheppert es auch mies rein. So ist es nicht. Brauchen wir jetzt nicht so tun, als ob. Aber ja, Mann, krass.
Ja.
Ich glaube auch, ich weiß es nicht ganz genau, aber ich habe sowas in Erinnerung, dass sowas wie so Clubshows, weißt du, klar, die Rapper gehen so auf eine Tour oder sowas und das war so normal halt, ne, dass du so richtig so Konzerte hast, Aber ich meine, so eine Erinnerung zu haben, dass irgendwer mal in so einem Interview gesagt hat, dass K1 halt dieses Clubshows-Spielen-Ding krass geprägt hat, was ja heutzutage noch mega viele Rapper machen, dass du halt einfach so in einem Club auftrittst und da dann für 5 Songs oder so vorbeikommst und ansonsten sind halt DJs, die da auflegen und das sind dann halt meistens so, ja, so Clubs, wo halt so 16-, 18-Jährige oder sowas reingehen.
Das war mein erstes Deutschrap-Konzert von K1 in Mannheim, damals im, weiß gar nicht, wie der Club hieß, aber ja, ey, 100 pro. Nee, safe, das war die Zeit. Ja, aber ansonsten so sommerliche Tracks irgendwie, also ein, der ist kein Sommerparty-Track, aber der mir da noch gekommen ist. Erinnerst du dich noch an Manuelsen featuring Haftbefehl Generation Kenneck?
Oh ja, Mann, geil, dass du den Titel erwähnst. Ich habe mich mit Freunden drüber unterhalten und wir haben so darüber gesprochen, so von wegen, hat Manuelsen überhaupt einen richtigen Hit und so? Und dann habe ich genau dieses Lied erwähnt, jetzt nicht, weil es so ein krasser Hit war. Ich habe auch früher immer diesen Manuelsen-Part komplett gehasst. So, ich fand so Haftbefehlspart so geil. Der war so krank geflowt. Und ich habe mir den neulich nochmal auf YouTube gegeben. Da war auch so ein geiler Kommentar, weil es geht ja so um dieses Generation Kenneck. Und es war so geil, weil irgendwie hat Manuelsen so über Integration gerappt und gesungen. So, dass, ne, man muss sich anpassen, man muss gucken hier, dass man sich gut integriert und so weiter. Und Haftbefehl hat mit seinem Part so genau das Gegenteil so ausgedrückt, so von wegen, so was Manuelsen da vorgerappt hat. Also, gibt so einen YouTube-Kommentar, der das so perfekt zusammenfasst. Also, sehr geiles Lied, aber sehr geiles Lied. Ich liebe den Haftbefehl-Part.
Ja, Mann. Geil. Okay, ja, bin ich mal gespannt, weil hier muss ich sagen, also ich habe jetzt nicht so den übelsten Sommersong gefunden, aber vielleicht findet ja jemand einen. Aber 2011, da haben wir auf jeden Fall was. 2011 war sehr politisches Jahr auch. Es war dieses Fukushima-Unglück, Deutschland, Atomausstieg. Es gab dieses ganze Stuttgart 21-Projekt. Also da waren jahrelang Proteste und dann gab es eine Volksabstimmung. Man hat gesagt, okay, doch, wir bauen das Ding jetzt. Ist bis, also wenn ich dich besuchen gehe in Stuttgart, ist immer noch Baustelle.
Immer noch der Tunnel.
genau, musikalisch. Kollege hat Boss Aura rausgebracht, habe ich schon häufig gesagt. Mein erstes physisches Kollege-Album und wirklich Liebe nach dem ersten Mal hören. Es war so die Zeit von Fahrt, seine Geschichte, auch ein Track, den ich viel gehört habe. Der eben erwähnte Haftbefehl hat zusammen mit Kollege und Farid Cobra Kopf rausgebracht. Ja, um mich am Rücken zu kratzen, ist mein Bizeps zu groß. geiler Schwimmen Song.
Schwimmbahn in Wuppertal.
Ja. Bushido und Sido bringen 23 raus. Casey Rebel hat sein Debütalbum, davor schon mal Musik gemacht, aber da Debütalbum. Auch, was jetzt gar nicht so auf eine CD oder so, aber so SSIO hat dieses HDF-Ding, wo er so im Auto ist und davor noch am Straßenstrich fragt, was kostet und sagt halt die Fresse und dann geht so ein mieser Beat los. Also das war so das erste Mal, dass ich das Ding mitbekommen habe. Aber trotz allem, was wir gerade gesagt haben, natürlich, das war sehr Deutschrap, sehr viel so Kolle, Farid, Haft, Bushido, Tralala und so weiter. Es war wirklich so das Jahr von Casper mit XOXO, Prinz Pi hatte da so einen heftigen Peak und vor allem Crow hat Easy gedroppt und das war so diese Zeit. Also das war so, das gibt einem, glaube ich, so den Vibe, was das für ein Sommer war.
Ja, Mann, also dass Crow auch so durchgestartet ist, der dann ja, glaube ich, so ein paar Mixtapes irgendwie rausgehauen. Und dann war ja da auch voll die Diskussion, so, ist das jetzt Rap oder nicht?
Mhm.
Und er hat das dann ja später auch so quasi selbst halt sich so einen Genrenamen gegeben mit diesem, er hat ja dann sein Debütalbum Rayop genannt, also Mischung aus Rap und Pop. Aber ja, ich hatte auch gedacht, dass sich Rayop vielleicht krasser so wirklich als Genrename so durchsetzt, weil eigentlich so viele Sachen, die wir heute oft besprechen, die halt auch im Deutschrap-Kosmos standfinden, die sind genau das, die sind so Ray-Op, aber hat sich nie so richtig durchgesetzt, aber ja, Mann.
Stimmt.
Sehr wild, was der da rausgehauen hat, so mit Easy und wie dann einfach so dieser Mega-Hype plötzlich um den war.
Ja, das war echt crazy. Die Atzen haben da auch mal wieder einen Hit gelandet und zwar Strobopop, was auch komplett aus meinem Kopf gelöscht wurde, ist, dass Nena da als Feature-Gast drauf war. Also die haben wirklich irgendwie so ein Rezept gefunden, pro Jahr ein Hit und dann den Hahn laufen lassen. Also da war wirklich immer kam ein neues Lied. Aber was Sommersong angeht, und da bin ich jetzt mal gespannt, was du dazu sagst, es war auch das Jahr, in dem Chelo und Abdi das Mietwagen-Tape released haben. Und Da sind bei mir jetzt ganz konkrete Flashbacks mit. Man sitzt mit seinen Jungs auf der Parkbank, man freestylt vielleicht selber mal auf einen alten Biggie-Beat, hat irgendwie Flasche Mixbier dabei oder was weiß ich. Das war so dieser Vibe. Und eben in dem Jahr 2011 kam auch das Mietwagen-Tape raus. Und da waren halt so viele Tracks drauf, die das Jahr für mich geprägt haben. Also auch so After Hour und sowas. Aber der Song, der für mich am meisten so Sommer-Song ist, den ich auch wirklich bis heute noch gerne höre, wenn es Sommer ist, ist der hier.
Heute noch Fantasie, morgen schon VIP. VIP von der Street bis MTV. Heute noch Fantasie, morgen schon VIP. Keine Mysteries, sondern kreischende Teams. Im Maserati kandidiere ich für die Kanzlerschaft, aber bis dahin versorge ich die Nachbarschaft. Irgendwann wird auch Johanna Schalis Arsch geklatscht, aber bis dahin versorge ich die Nachbarschaft.
Heute ja, Mann, ich wusste, dass du den Song abspielst. Das ist tatsächlich auch die Zeit, wo wir angefangen haben zu chillen miteinander. Also, ja. So, ne? Das war so wirklich so Mietwagen-Tape, diese ersten Lieder, das, wenn man das mit so einer Deutschrap-Connection so verknüpft, dann war das so wirklich die Zeit, wo man so zusammen draußen abhing.
Wild, weil ich habe mir das auch aufgeschrieben, so kannten wir uns da, weil ich weiß, wir haben diese Songs zusammen gehört, aber man hat ja damals auch Musik mehrere Jahre gehört, also so
stimmt,
VIP ja. Hat man safe auch noch 2 Jahre später gehört oder After Hour ja. Und so. Aber ja, witzig, müssen wir mal gucken, ob wir irgendwann mal herausfinden, in welchem Jahr wir beide uns kennengelernt haben.
Ich alte Facebook-Profile anschauen und gucken, ja. Wann da so die ersten Bilder hochgeladen wurden. Aber safe, ich glaube sowas wie 2011 oder 2012. Aber ja, stimmt, okay. Also auch Abdi hat ja wirklich mit After Hour auf diesem Like a G6-Beat so einen geisteskranken Party-Song rausgehauen. VIP ist ja so eine chillige, also so ein chilliger Sommerlied irgendwie, ne? Aber ja, auch, ich glaube, hat nicht Haftbefehl auch so in die Richtung dann so ein paar Lieder rausgebracht, die so ein bisschen partymäßiger sind, aber vielleicht kommt es auch erst so 2012 dann.
Also ich habe ja diesen einen Song von Haftbefehl, dieses Sommernacht in Offenbach, den ich feiere, der ist ja. So sommerlich, aber so auf partymäßige, glaube ich, das kommt dann in deiner Folge eher. Ich glaube,
vielleicht,
das haben wir hier noch nicht. Aber genau, also wir sind beim letzten Jahr angelangt von unserer kleinen Zeitreise, 2012. Was ist 2012 passiert? Der Berliner Flughafen BER, da wurde die Eröffnung wegen Brandschutzmängeln abgesagt. Und warum ist das so spannend? Es ist 2012 und letztendlich eröffnet hat er 2020. Also er sollte krass. Eigentlich 2012 aufmachen, aber dann doch, bisschen um 8 Jahre verschätzt. Wir hatten wieder EM in Polen und Ukraine. Deutschland hat 2-1 im Halbfinale. EM, genau.
Ja, sorry.
Hat 2-1 im Halbfinale gegen Italien verloren, leider wie 2006 im Finale. Und es war so das Jahr, als Gangnam Style rauskam. Das erste Mal, dass ein Video auf YouTube die 1 Milliarde Views geknackt hat. Und jetzt sind wir auch wirklich da angelangt, wo Spotify in Deutschland gestartet ist. Da ging es los mit Musikstreaming. Deswegen finde ich auch passend, wie wir den Zeitraum so ein bisschen gewählt haben, dass es jetzt aufhört, wo das Musikstreaming anfängt. Es war der absolute Überhype von Crow. Es war auch so diese Zeit, wo die Orsons relativ big waren. Materia, Sido mit sowas wie Bilder im Kopf. Masimoto hat sein Album Grüner Samt rausgebracht. Generell sehr viel melodischer Rap, zum Beispiel Motrip mit Embryo. Aber auch die harten Sachen kamen raus. Ratar hat sein Knastalbum 415 gedroppt. Schwester Eva hatte ihr Debüt. Bushido hat sein bisschen komisches Album AMYF rausgebracht. Algier hat Debütalbum gehabt. Kurdo hat Debütalbum gehabt. Also es war wirklich so, es waren so 2 Bewegungen fast, wenn ich mir das angucke. Einmal so dieses Crow, Orsons, Materia, Motrip und dann dieses so Ratar, Algier, Haftbefehl, Schwester Eva und so, weißt du, so Kurdo und so. Das war so ein bisschen diese Zeit.
Ja, Mann. Eine Erinnerung ist mir jetzt auf jeden Fall gekommen, weil als du die Europameisterschaft angesprochen hast, da kannten wir uns auf jeden Fall, da kann ich mich noch dran erinnern, dass wir das Spiel zusammengeschaut haben in Heidelberg beim Public Viewing, da hinten beim Schwimmbad, wo Deutschland eben rausgeflogen ist gegen Italien. Und Sido Bilder im Kopf war, glaube ich, schon nochmal auf eine Art und Weise so ein Meilenstein. Der hat davon profitiert, dass so Crow dieses Easy-Ding und damit so das Radio geöffnet hat. Aber ich glaube auch nochmal Sido Bilder im Kopf war dann halt krass, dass so jemand, der wirklich 100% Rap war, plötzlich mit einem Song im Radio landet. Und das sind auch so Lieder, wenn man eben ja auf so diesen, weiß nicht, 16er-Partys dann war, zwischen all diesen ganzen Ami-Sachen kamen dann eben so vereinzelt deutsche Lieder und da war dann safe sowas wie Sido Bilder im Kopf immer mit dabei. Und damals habe ich mich schon so viel mit Deutschrap auch beschäftigt, dass man, finde ich, so voll schwer hatte, so einschätzen zu können, was kennt so die Allgemeinheit an Liedern. Mhm. Und ich weiß noch, dass ich so voll den Flash hatte, als dann so Bilder im Kopf im Club kamen, weil ich das nicht erwartet hätte, weil ich dachte so, hä, nein, Sido ist halt Rap so. Und das muss man sich mal geben. Ich glaube, das ist was man sich gar nicht mehr heutzutage vorstellen kann und wofür ich auch voll lange gebraucht habe, um das zu checken, dass halt einfach mittlerweile Deutschrap so eine Massen, ne, so, das hört jeder, das läuft im Radio, das läuft in den Clubs, aber wir sind damit nicht aufgewachsen. Für uns war das wirklich was Besonderes, wenn mal ein deutsches Lied oder ein Deutschrap-Lied im Club läuft. Das war so, hä, okay, was geht? Stimmt. Der Moment des Abends sozusagen.
Stimmt. Ja, Mann, das war echt heftig. Was ich auch noch gesehen habe, in dem Jahr gab es ein Collabo-Album, was gar nicht mehr in meinem Kopf war, und zwar viel zu wild, einfach Kool Savage mit, weißt du, mit wem?
Oh ja, mit Xavier Naidoo.
Ja.
Ja, und Xavash.
Xavash. Die haben übrigens auch einen eigenen Artist-Account als Xavash auf Spotify. Und ich habe ja eben schon gesagt, dass Berlin's Most Wanted aus Bushido, Flair und K1 haben irgendwie irgendwas um die 40.000 monatliche Hörer, glaube ich. Xavash ist da deutlich stärker mit dabei, mit 285.000 monatlichen Hörern noch.
Ja. Ja.
Also richtig krass.
Aber da waren auch wirklich so, also Radio-Hits halt mit dabei. Savage war, glaube ich, auch einer, der es dann, bei dem das dann so auch losging, so diese Radiotauglichkeit insgesamt von seinen Songs.
Ja. Es war auch das Jahr, wo Materia, Yasha und Miss Platinum Lila Wolken rausgebracht haben, was ja echt ein kompletter Überhit war.
Stimmt.
Und weil wir heute über Sommersongs sprechen, kann ich endlich mal diesen Guilty Pleasure-Song von mir mitbringen. Ich bin so happy, dass wir den endlich abspielen können. Und es ist ganz wichtig auch, dass man die komplette Konversation am Anfang mitbekommt, damit man wirklich den Vibe checkt, weil dieser Song war mein Sommer 2012. Und jetzt hören wir mal rein.
Shindy, gib mal den Kopf darüber.
Boah, Alter, der ist kilometerweit weg.
Du bist verarschen, Alter, genau neben dir.
Gib mal einen Stock, ich versuche, mit dem Stock ranzukommen.
Bist du behindert oder was? Was haben wir eigentlich heute?
Oh. Fühlt sich an wie Sonntag.
Mann, welcher Monat?
Ist doch scheißegal, Alter. Hier scheint immer die Sonne.
Ich will ne Villa auf Hawaii mit ne Million-Dollar-Smile auf der Dachterrasse sitzen, dann film ich mich dabei, wie ich Cocktails schlürf, Hautfarbe Winnetou, weil ich ausschlaf am Swimmingpool. Ich will ne Villa auf Hawaii mit ne Million-Dollar-Smile auf der Dachterrasse sitzen, dann film ich mich dabei, wie ich Cocktails schlürf, Hautfarbe Winnetou, weil ich ausschlaf am Swimmingpool.
Yo, ey, das war so gut. Auch diese Beats, das waren so richtige, ich weiß nicht, so Ami-Rap, Young Money, Cash Money Beats irgendwie so. Es hatte so einen bestimmten Sound, diese Beats.
Auch so Tiger-mäßig und so. Ich glaube,
ja,
das war auch so diese Zeit.
Auch zu arg, wenn man so überlegt, wir einfach, ne, wir sagen das so oft, wenn wir heute über Shindy reden, mit dieser Überarroganz, dass Shindy damals einfach nicht so war. Der war einfach, am Anfang war der so ein witziger Rapper. So, der hatte auch witzige Songs mit diesem Rentner und was weiß ich was und sowas. Und der war halt mit K1 und die waren lustig. So, das war,
weißt du, also. Ist so. Das ist echt so krass, da jetzt so drauf zurückzugucken, wie das damals war, so Prince of Belvedere-Zeiten. Oder auch Shindy, der dann diesen, der hatte ja mit K1 sogar diesen Sommer-EM-Song, wo Shindy noch ganz, ganz so einen schlechten Part abgeliefert hat. Da dachten sich viele, ne, haben viele kommentiert so, ey, was will K1 mit diesem Shindy? Und wenn man dann so überlegt, wie hat sich alles danach so gewandelt, Shindy plötzlich bei EGJ Superstar und K1 dann eher in so eine Trash-Richtung gegangen, übelsten Hate abbekommen. Also sehr, sehr heftig, wenn man so sieht, wo die auch heute sind. Ich meine, K1 ist trotzdem seinen Weg gegangen, der muss nicht mal mehr Musik rausbringen und hat irgendwie jeden Tag Silvester und jeden Tag gutes Wetter, jeden Tag Sommer. Also ja, krass.
Ja. Ja, damit sind wir eigentlich am Ende der Folge angelangt. Wir haben eine komplette Zeitreise von 2005 bis 2012 durchlebt. Ich fand's geil irgendwie. Wir haben jetzt als Tracks, ja, müssen wir mal gucken, was alles noch so von eurer Seite auch dazukommt. Aber so diese ganzen Sonnenbank-Flavor, Sido, Carmen, Style und das Geld, Easy von Crow, VIP, Chelo Abdi, jetzt K1 und Shindy mit Villa auf Hawaii. Also das war so ein bisschen die Zeit irgendwie. Man hat, finde ich, die ganze Folge über gemerkt, dass zu dieser Zeit Deutschrap und Partymusik eben noch nicht eins waren, so wie das heute ist, aber sich so langsam angenähert haben.
Ja. Yes. Und wie diese Annäherung passiert, das erfahrt ihr dann in der nächsten Folge aus unserer Reihe, die wir veröffentlichen werden. Da geht es dann wirklich um diesen Zeitraum 2013 bis 2017, wo dann eben langsam Streaming richtig loskommt, ankommt und dann eben vor allem dieser Mega-Sommer dann, als Kokaina rauskam, Palm aus Plastik und dann wirklich Deutschrap einmal auf links gedreht wurde und das halt einfach so krasse Hits, die man auch mittlerweile vergessen hat, weil so viel Musik seitdem rauskommt, so viele neue Künstler sind ja da auch dann plötzlich aufgekommen. Ne? Also ob das ein Enno und Dardan ist, oder Nemo, da ging dann plötzlich richtig, richtig viel los, einfach eine ganz neue Bewegung und das werden wir uns mal anschauen, welche Rolle da Trap in Deutschland zu dem Zeitpunkt gespielt hat und wie das dann losging mit den ganzen Sommerhits. Danke erstmal an dich an der Stelle für die Vorbereitung dieser Folge. Ich konnte mich ja diesmal entspannt gerne zurücklehnen. Sehr, sehr nice Zeitreise. Und unsere Sommer-Playlist findet ihr verlinkt bei Spotify. Das seht ihr, wenn ihr bei der Folge dann ein bisschen runterscrollt. Da ist die dann direkt verlinkt. Da gibt es so ein neues Feature von Spotify. Und genau, wir füllen diese Playlist über den Sommer hinweg aus all diesen Songs aus den Epochen, aber auch aktuelle Lieder natürlich drin. Und nur damit ihr Bescheid wisst, ne, wir haben das so geplant, dass immer in regelmäßigen Abständen diese Folgen kommen, aber über den Sommer verteilt. Also jetzt haben wir Anfang Juni kommt eine, die nächste kommt vielleicht im Juli, dann im August nehmen wir was auf und dann nochmal Ende August oder so. Ne? Also es wird einfach verteilt werden und wenn aktuelle Sachen passieren, kommt Newsflash, wer weiß, was sonst noch für Folgen kommen und natürlich auch Interviews, wie zum Beispiel nächsten Montag. Da erwartet euch dann auf jeden Fall ein Interview. Seid da gespannt und ja, danke euch fürs Zuhören und wir sind natürlich hyped darauf, dass ihr uns auch Feedback gibt, welche Songs euch geprägt haben, damit ihr mit uns die Playlist gestalten könnt und freut euch über den Sommer hinweg diese Sommerparty-Zeitreise mit uns zu machen.
Yes, ich bin auch schon sehr gespannt, also hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe euch auch, wenn es euch gefallen hat, wie immer die Bitte, lasst eine gute Bewertung da und folgt gerne dem Podcast, unterstützt uns, so eine Folge vorzubereiten. Das ist immer relativ viel Aufwand mit den ganzen Jahren, was da passiert ist. Und deswegen freuen wir uns natürlich auf euer positives Feedback. Das pusht auf jeden Fall sehr. Vielen Dank an der Stelle. Denkt auch daran, uns auf Instagram zu folgen für tägliche News und auch auf YouTube mittlerweile. Da kommen nämlich unsere Video-Interviews raus. Deswegen so viel dazu. Wir hören uns nächsten Montag wieder mit einem spannenden Interview geführt von Lennart. Macht's gut. Bis dahin. Ciao, ciao.
Wir hören uns. Macht's gut.